Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen euch am Livestream zu Hause. Sehr schön, wieder einmal hier zu sein. Du hast die Wahl, heißt heute das Thema nicht nur des Gottesdienstes, sondern auch der Predigt. Und heute haben wir ja alle eine Wahl, die vermutlich zumindest die nächsten 4 Jahre bestimmen wird, wie es in unserem Land vorangehen wird. Viele sind mehr oder weniger gespannt, einige sehen das eher gelassen, manche sind vielleicht geradezu elektrisiert, was heute Abend rauskommt, denn es ist ja auch sehr spannend. Trotz des spannenden Wahlausgangs heute gibt es aber noch wichtigere Entscheidungen im Leben als eine Bundestagswahl. Manche Entscheidungen sind nämlich nicht nur für 4 Jahre, denn dann haben wir ja wieder eine Wahl, sondern manche Entscheidungen gehen fürs ganze Leben. Und auf die Frage, welches wohl die wichtigste Entscheidung des ganzen Lebens ist, von der Bibel her, sehen wir ganz klar, es ist nicht die Frage, ob es die richtige ist oder den richtigen, den ich heirate. Nein, die wichtige Entscheidung des Lebens ist, ob wir einmal eine Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Das ist wirklich die wichtigste Entscheidung des Lebens. Und ich sage ganz bewusst, Jesus nachzufolgen. Es gibt auch noch viele andere schöne Formulierungen dafür, zum Beispiel Jesus in sein Leben lassen oder Jesus sein Herz zu öffnen. Wir meinen auch das Gleiche damit. Aber interessant ist, so viel finden wir diese ein bisschen flauschigen Formulierungen, sage ich mal, gar nicht so wirklich in der Bibel. Da geht es um Nachfolge bei Jesus. Deswegen möchte ich heute auch um Nachfolge werben und sprechen. Bei der Nachfolge Jesu geht es nicht darum, einmal in seinem Leben das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen und sich dann zurückzulehnen. Bei Jesus machen wir nicht ein Kreuz. Bei Jesus geht es darum, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. In Matthäus 10, Vers 38 heißt es, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der kann nicht und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also vielleicht können Sie sich das merken, nicht Kreuz machen, sondern Kreuz tragen. Puh, das ist schon ein bisschen krasser, ja? Wenn man das so sieht, in dem Vergleich machen wir heute eigentlich ziemlich easy unser Kreuz und dann können wir uns ja zurücklehnen und gucken, was sie daraus machen. Nee, bei Jesus geht es nicht darum, Kreuz machen, sondern Kreuz auf sich nehmen und tragen. Und wenn wir in der Bibel lesen, was das heißt, das Kreuz auf sich zu nehmen, dann bedeutet das letztlich nichts anderes, als den Weg zu gehen, den Jesus auch gegangen ist. Und Gott sei Dank müssen wir nicht sterben, das hat Jesus schon getan für uns. Aber unser eigenes ich-zentriertes und ich-gesteuertes Leben, das muss sehr wohl sterben. Nicht mehr oder nicht weniger versteht Jesus selbst unter Nachfolge. Jesus hat gesagt, er kann nicht mein Jünger sein. Das ist ganz schön harter Tobak, was Nachfolge in den Augen Jesus ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine E-Mail von Volker Reda gekriegt habt. Ich kriege die manchmal. Die von euch, die das bekommen haben, wissen jetzt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Volker unterschreibt unten nicht als Volker, sondern als Folger. Ja, ich finde das jedes Mal super, ich schmunzel dann immer. Aber daran sehe ich, Volker hat es verstanden mit der Nachfolge, ja, er ist ein Folger. Aber wie steht's mit uns? Wie steht's mit dir mit der Nachfolge? Ich glaube, es ist ein tragischer und manchmal fataler Irrtum im Leben von Menschen, wenn sie denken, Entscheidungen kann man immer aufschieben. Vor allen Dingen auch, das finde ich einfach die traurigste Entscheidung, sich vorzustellen, dass Menschen, und es gibt sehr, sehr viele in allen Kirchen und Gemeinden in Deutschland, wo heute Menschen zusammenkommen, es gibt eigentlich in fast jeder Kirche und fast jeder Gemeinde Menschen, die haben diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, noch gar nicht getroffen, auch wenn sie da vielleicht schon jahrelang sitzen. Es ist schon fast 20 Jahre her, da gab es mal eine Buchreihe, die habe ich als Jugendlicher oder als junger Erwachsener sehr gerne gelesen. Die hieß Left Behind, also zurückgelassen. Ich weiß nicht, ob manche die von euch kennen, wurde auch mal ein Film von gedreht, aber da ging es darum, wie die Menschen die Entrückung erlebt haben und einige sind zurückgeblieben. Und unter anderem auch In den Gemeinden gab es dann immer so einige, die zurückgeblieben sind. Unter anderem auch ein Pastor, das ist dann einer der Hauptpersonen geworden. Ja, mittlerweile bin ich nicht mehr so davon überzeugt, dass es so eine Entrückung gibt, aber das ist eine andere Frage. Wir wollen ja heute nicht über Endzeit reden. Aber ich fand es so traurig und man hat das dann so miterlebt, wie es den Menschen ging, die genau wussten, in dem Moment, ich habe so eine Entscheidung in meinem Leben gar nicht getroffen. Und ich habe auch mir viele Gedanken darüber gemacht, wie kommt es darüber, dass Menschen diese Entscheidung nicht treffen, auch wenn sie eigentlich die Chance haben, alles zu hören. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sind einfach grundsätzlich der Meinung, sie sind auf Jesus Seite. Das können wir auch so denken. Wir sind auf Jesus Seite und vielleicht können sie auch dem christlichen Leben einiges abgewinnen. Aber so diese heftige Nachfolge, so, das ist irgendwie ein bisschen zu radikal oder vielleicht einfach nichts für mich, sagt man sich so. Oder vielleicht auch sehr weit verbreitet, glaube ich, das kommt vielleicht später mal für mich dran. Und vielleicht der Job nicht mehr so stressig ist oder so weiter. Und was dabei beruhigt, ist, dass man glaubt, die Sicherheit zu haben, man könnte diese Entscheidung ja jederzeit nachholen. Vielleicht ja schon morgen. Also es ist ja nicht so schlimm. Nehmen wir mal für einen Moment rein hypothetisch oder rein theoretisch an, was wäre, wenn es für die Nachfolge für Jesus auch einen festen Wahltermin gäbe, so wie heute. Wenn du nur heute deine Stimme abgeben kannst und nicht nur irgendwann heute, sondern bis 18 Uhr. Um 18 Uhr kommt der Deckel drauf und dann ist vorbei. Danach ist deine Wahl ungültig. Was wäre, wenn? Ich habe uns als Predigttext zwei kurze Bibelstellen mitgebracht, die ich uns lesen möchte. Und sie erscheinen auch hier auf dem Bildschirm. Aus dem Matthäus-Evangelium, zuerst aus Matthäus 4, die Verse 18 bis 22. Viele von euch kennen die bestimmt. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Fischer, die das Netz auswarfen. Es waren Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt mit, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weitergegangen war, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Sie waren mit ihrem Vater im Boot und brachten die Netze in Ordnung. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Da verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm. Dann nur vier Kapitel weiter. Nur ein Vers in Matthäus 9, Vers 9. Wieder ein Jünger, der gerufen wird. Als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matthäus hieß. Er sagte zu ihm, komm, folge mir. Matthäus stand auf und folgte ihm. Es gibt zurzeit eine ganz wunderbare Serie über das Leben Jesus, die heißt The Chosen. Vielleicht kennen einige von euch die. The Chosen heißt auf Deutsch die Auserwählten und meint natürlich die Jünger. Und das heißt, es geht darum, dass auch das Leben der Jünger betrachtet wird. Insbesondere nimmt sich der Autor natürlich ein paar Freiheiten, indem er guckt, wie kann möglicherweise das Leben der Jünger vor dem Treffen mit Jesus gewesen sein. Aber es ist wirklich alles so, dass man sich genau gut vorstellen kann, so könnte es wirklich gewesen sein. Also die Charaktere sind aber für mich nochmal ganz neu lebendig geworden in dieser Serie, weil das ist wirklich so Typen mit Ecken und Kanten gewesen und man hat ganz vieles verstanden, warum sie vielleicht bestimmte Entscheidungen so getroffen haben. In dieser Serie, die es jetzt ganz neu auch auf Deutsch gibt, läuft alles auf diesen Moment hinaus, wo die Menschen dann Jesus treffen. Also es ist wirklich ein bisschen was anderes und Neues. Der Autor ist auch wiedergeborener Christ und viele haben auch mitgearbeitet, dass diese Serie passiert. Es gibt ja sonst den Jesus-Film, wo eben so das Leben von Jesus in einem Moment gepackt wurde, was auch für Evangelisation verwendet wird. Aber es ist noch nie, glaube ich, so eine Serie daraus gemacht worden. Und also ich finde die richtig gut. Kann man jedem empfehlen. Auf jeden Fall läuft alles auf diesen Moment hinaus, wo die Jünger Jesus zum ersten Mal treffen. Und ich denke, gerade diese Stellen, die ich gerade vorgelesen habe, die Berufung von Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, also wer das gesehen hat, der weiß, mir ist so richtig Gänsehaut über den Rücken gelaufen, so bewegend war dieser Moment, dieser Fischzug, aber ich will nicht so viel verraten. Guckt es euch gerne an, es ist wirklich krass, diese Serie ist wirklich sehr, sehr gut gemacht worden. Dieser Moment war lebensentscheidend für die vier, die dabei waren. Zurück zu unserer These. Was, wenn es nur einen bestimmten Moment gibt im Leben, an dem du Jesus nachfolgen könntest? Jesus geht an diesem bestimmten Tag zum See. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, die sind jeden Tag da. Ja? Die sind Fischer, werfen ihre Netze da aus. Jesus nicht. Jesus ist Zimmermann. Jesus kommt nur heute dahin. Und Jesus spricht sie an und sagt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Können wir uns vorstellen, dass Petrus sagen würde, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Vielleicht kannst du morgen nochmal wiederkommen. Oder noch besser, vielleicht nächsten Monat. Dann habe ich nochmal wirklich, bin ich nochmal ins Gebet gegangen und nochmal geguckt, ob das wirklich Gottes Wille für mein Leben ist. Können wir uns nicht vorstellen. Ist auch so einfach ja nicht passiert. Aber manchmal gehen wir so mit dem Ruf zur Nachfolge um, glaube ich. Aber will ich nicht sagen, dass es falsch ist, über etwas zu beten und sich Zeit zu nehmen. Auf jeden Fall nicht. Aber in diesem Fall ist Jesus hier direkt vorbeigegangen und Jesus hat sie angesprochen, komm, folge mir nach. Für die vier gab es kein Zögern. Die sind einfach gegangen. Es stimmt schon, dass möglicherweise die vier schon mal von Jesus gehört hatten, zumindest bei dem Andreas, ist es möglich, dass er vorher ein Jünger von Johannes dem Täufer gewesen ist und die anderen auch zumindest schon mal was von ihm gehört hatten. Wir lesen in Johannes 1 etwas darüber, wie Andreas schon mal Jesus dort begegnet war. Sie haben sich vielleicht schon ein Bild von ihm gemacht, aber es gab noch keinen Moment, wo Jesus tatsächlich auf sie zugegangen ist und gesagt hat, folgt mir nach. In dem Moment gab es für sie kein Zögern mehr. Und ich finde es so gut, es gibt hier so ein ganz kleines Wort und das hat auch einfach eine Bedeutung in der Bibel. Die ganz kurzen Worte haben wirklich eine Bedeutung. Da heißt es sofort, in meiner Übersetzung hier, sofort ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Ja, in Vers 20. Radikale Nachfolge bedeutet in diesem Fall einfach ganz und gar und sofort. Und dann haben wir noch den Matthäus, ja, Vers 9, vielleicht haben wir das nochmal. Der Matthäus, das finde ich einfach Wahnsinn, Matthäus ist ja der Schreiber von diesem Evangelium, ja, das ist er selbst. Man kann fast sagen, dass das Matthäus-Evangelium mit diesem Vers losgeht, Matthäus 9, Vers 9, denn das ist das erste Mal, dass Matthäus Jesus so begegnet. Die anderen 8 Kapitel davor, die hat er sich sicherlich von Petrus und den Jüngern erzählen lassen, wahrscheinlich auch von Jesus selbst. Der ist ja dann mit Jesus weiter die Jahre durchs Land gezogen. Das wir wissen, es ist auch sehr authentisch, aber für ihn beginnt das Evangelium dort, in diesem Moment, wo Jesus auf ihn zutritt. Und Matthäus, lesen wir hier, war ein Zolleinnehmer. Das bedeutet, er war letztlich in den Augen der Juden ein Verräter, denn als Zolleinnehmer war er Angestellter der römischen Besatzungsmacht. Er hat für die Römer den Zoll einnehmen müssen, uns ihm weiterzugeben. Er hat mit ihnen kollaboriert und für die Juden war letztlich auch unrein, mehr als nur ein Außenseiter. Das haben die Menschen ihn spüren lassen, das haben sie auch außen bei ihm gesehen, aber das ist noch mehr. Und Jesus sieht eben mehr in ihm, Jesus sieht ihm wirklich ins Herz. Und er spricht ihn auch wieder an und sagt, komm, folge mir nach. Jesus ist da ja nicht jeden Tag vorbeigekommen an der Zollstation und hat nicht jeden Tag gesagt, komm, wenn du willst, kannst du mitkommen. Und dann eines Tages hat sich Matthäus dann doch entschlossen, mitzukommen. So war es ja nicht. Jesus kommt heute an diesem Tag oder damals an dem Tag zu ihm und fordert ihn auf. Und Matthäus lässt alles stehen und liegen, inklusive des Geldes, was da so in der Kasse ist, und folgt ihm. Die Bibel berichtet noch von anderen Menschen, an denen Jesus auch so radikal hingegangen ist und sie zur Nachfolge aufgerufen hat. Und interessant ist auch immer, wir lesen auch von Menschen, die sich dagegen entschieden haben. Und zwar ist dort einmal die Geschichte des reichen Jünglings, das ist in Matthäus 19, könnt ihr gerne mal nachlesen. Aber da ist es so, da ist ein junger Mann, der kommt zu Jesus hin und fragt wirklich, wie er Gott gefallen kann, wie er die Gebote halten kann. Und Jesus fragt ihn, ob er die Gebote gehalten hat, und er sagt, ja, das habe ich wirklich aus ganzem Herzen getan. Und Jesus steht dort, das finde ich irre, Jesus gewann diesen Mann lieb. Als er ihn anguckte und ihn ansah, gewann er ihn lieb. Und dann sagte er zu ihm, dir fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Du brauchst eigentlich nur noch dein ganzes Vermögen wegzugeben. Gib es den Armen oder die, die es brauchen, und dann komm und folge mir nach. Und dann steht da, und der Mann drehte sich weg, traurig, denn er hatte viele Güter, und ging weg und folgte ihm nicht nach. Natürlich wissen wir jetzt nicht, ob er vielleicht irgendwann später nochmal die Entscheidung getroffen hat und genau das gemacht hat und Jesus nachgefolgt hat, wobei sicherlich nicht mehr zu Jesu Lebzeiten. Also diese Chance, diese 3 Jahre mit Jesus zu gehen, die war gelaufen. Ich denke, es ist eher nicht so wahrscheinlich, dass er später nochmal die Entscheidung revidiert hat, denn Jesus setzt danach an und erzählt uns etwas, erklärt uns etwas, wie das ist, wie es ist, wenn ein Reicher ins Reich Gottes kommen will. Das ist letztlich nicht so leicht, denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt, sagt Jesus. Menschlich ist das unmöglich sogar. Bedarf schon eines Wunders Gottes. Liebe Gemeinde, ich will keine pauschale Aussage darüber treffen, wie viele Chancen ein Mensch in seinem Leben hat, Jesus nachzufolgen. Ob es eine ist oder ob es mehrere ist, wie viele du vielleicht in deinem Leben hattest oder noch vor dir hast, das kann ich nicht, das kann niemand. Aber ich kann nur beobachten, wie Jesus an diesen Geschichten hier mit seinen Jüngern umgegangen ist und wie er sie ganz konkret angesprochen hat. Er hat sie einmal angesprochen und sie sind ihm einmal gefolgt. Und es ist ganz interessant, diese Entscheidung, ja, die hatten sie jetzt und sofort zu treffen. Und es ist nicht nur bei Jesus so. Wer ein bisschen das Alte Testament kommt, da gibt es auch ähnliche Geschichten über die Berufung von Nachfolgern. Zum Beispiel ist der Elia, der größte Prophet, da im Alten Testament einfach hingegangen zu dem Elisa und hat ihm seinen Mantel auf die Schultern gelegt und hat gesagt, so, jetzt komm, folge mir nach, du wirst mein Nachfolger. Und das Einzige, was der Elisa noch gemacht hat, ist, dass er den Pflug, mit dem er gerade gepflügt hat, zerhauen hat und daraus Brennholz gemacht hat, hat es angezündet und hat den Ochsen, der den Pflug gezogen hat, noch geschlachtet als Dankopfer. Seinen Eltern noch Tschüss gesagt, ist er losgegangen, also in der gleichen Stunde. Aber auch später bei Paulus lesen wir auch, wenn Paulus neu in eine Stadt kam und den Menschen das Evangelium gepredigt hat, dann steht da auch, sie taten entweder Buße und kehrten um oder sie ärgerten sich über ihn und verfolgten ihn. Ja, ich glaube, dass so die Geschichten in der Bibel über Nachfolge zumindest die Vermutung nahelegen, dass es klare Entscheidungsmomente im Leben gibt. Es gibt Momente der Entscheidung. Es ist eher nicht so wahrscheinlich, dass wir die Nachfolgemöglichkeit zu jeder Zeit und jeder Stunde haben. Das mag vielleicht dem einen oder anderen nicht so passen, weil es ist ja so, dass es wir uns dann nicht mehr selbst in der Hand haben, wann wir uns dafür entscheiden. Aber ich denke, die Geschichten waren eindeutig. Es gibt klare Momente der Entscheidung, die eben auch vorübergehen können. Und warum das so ist, das zeigt uns vielleicht noch eine Bibelstelle, die wir in Hebräer finden. In Hebräer 3, Vers 7 heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und diese Aufforderung wird wiederholt, einfach 8 Verse weiter. In Hebräer 3, Vers 15 sagt der Schreiber des Hebräerbriefes noch einmal, wenn du heute die Stimme Jesus zur Umkehr und zur Nachfolge hörst, dann geh und folge ihr. Ja, geh und folge der Stimme, nutz die Chance. Was nämlich ansonsten passiert ist, dass dein Herz verstockt. Und mit einem verstockten Herzen ist es nämlich so, das bleibt dann erstmal eine Weile verstockt und geht nicht am nächsten Tag einfach mal wieder so auf. Und das heißt auch nicht, dass Jesus nicht da ist und seine Stimme nicht ruft. Vielleicht hat das jemand gedacht. Ich denke, es bedeutet letztlich, dass wir dann Gottes Stimme nicht mehr hören können. Ich glaube, Jesus ruft tatsächlich täglich. Aber es sind wir, die, wenn wir bestimmte Entscheidungsmomente nicht nutzen, genau das dann machen oder genau etwas passiert, ja, unterbewusst, was der Hebräer hier schreibt, unser Herz verstockt, wenn wir nicht heute, wo wir seine Stimme klar hören, folgen. Und dann hören wir sie nicht in den anderen folgenden Tagen und Wochen oder vielleicht Monaten. Also, was wäre, wenn die Chance zur echten Nachfolge Jesus nicht einfach immer bestünde, sondern nur an einem ganz bestimmten Wahltag, so wie heute? Was wäre dann? Dann wäre morgen auf jeden Fall die Wahl ohne uns gelaufen, wenn wir nicht heute handeln. Wer morgen mit seinem Zettel hingeht, kommt zu spät. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, klar geworden, dass solche Entscheidungsmomente unheimlich wertvoll sind. Ich glaube, dass sie etwas ganz Besonderes sind und auch ein ganz besonderer Segen, eine besondere Gnade, wenn wir die Stimme Gottes tatsächlich vernehmen und aufgefordert werden, eine Entscheidung zu treffen. Und ich werde das auch nicht auflösen, diese These, ob es wirklich so ist, ob wir jetzt nur heute an einem Tag eine Entscheidung treffen können oder nicht. Ich habe nur die Bibel euch vorgelesen oder an diesen Bibelstellen und habe sie selber auch versucht zu verstehen, was Gott uns durch diese Texte sagen will und durch diese Erlebnisse, die Menschen mit ihm hatten. Und daraus ziehe ich den Schluss, dass es auf jeden Fall ganz besondere Entscheidungsmomente gibt. Und dass es möglich sein kann, wenn wir auf diese Entscheidungsmomente nicht hören oder nicht reagieren, die Entscheidung nicht treffen, etwas mit unserem Herzen passiert, dass es dann verstockt und möglicherweise Gottes Stimme eine Weile lang nicht hören kann. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir die Wahl dann treffen, wenn wir dazu aufgerufen werden, sie zu treffen. Und ich glaube, dass es nicht nur darum geht, unser Leben einmal Jesus zu geben, aber das ist die wichtigste Entscheidung. Für manche von euch, die diese Wahl schon getroffen haben, mag es trotzdem noch solche Entscheidungsmomente geben. Vielleicht in einem anderen Bereich deines Lebens, der dran ist, den du Gott neu unterstellen willst. Ich habe jetzt gerade mit einem guten Freund in den letzten Wochen gesprochen, der das Gefühl hat, endlich, dass es Zeit ist für ihn, in den hauptamtlichen Dienst zu gehen. Er hat das seit langem auf dem Herzen und er hat jetzt tatsächlich sogar seinen Job gekündigt und bereitet sich darauf vor, in die islamische Welt zu gehen. Das ist ein längerer Prozess, aber die Entscheidung ist jetzt irgendwann einfach gefallen, weil er das Gefühl hat, Gott ruft mich wieder. Es war dann auch einige Jahre wieder still. Die Berufung hatte er früher schon mal so vernommen, dann war es wieder einige Jahre still. Jetzt kam wieder so ein Moment und er hat geantwortet. Und ich kann euch einfach nur Mut machen, tatsächlich, trefft lieber die mutigere Wahl. Trefft lieber die mutigere Wahl. Aber ich finde diesen Vers aus dem Hebräer so gut, weil es auch so, ich habe das Gefühl, Gott drückt da so richtig sein Flehen drin aus, ja. Wenn er sagt, heute, wenn du meine Stimme hörst, verschließ doch dein Herz nicht. Ich habe zum Abschluss noch ein Wort an diejenigen, die vielleicht solche Momente schon in ihrem Leben erlebt haben und sie sind vielleicht vorübergegangen und sie haben keine radikale Entscheidung getroffen für ihr Leben, vielleicht auch aus anderen Gründen, nicht weil sie dachten, ah ja, so eine Entscheidung kommt ja immer wieder. Das ist natürlich ein anderes Motiv, da sagt man, ah ja, so aus Selbstsicherheit, das kann ich ja jederzeit noch machen. Vielleicht gab es andere Gründe, warum du oder ihr so eine Entscheidung nicht getroffen habt, die wichtig war für dein Leben. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass du in dem Moment ja vielleicht einfach Angst hattest, Dinge loszulassen. Oder du warst vielleicht verzweifelt darüber, weil du gedacht hast, du bist nicht gut genug, Jesus zu folgen. Oder du hattest das Gefühl, dass hohe Erwartungen an dich gestellt werden, hohe Anforderungen dann an dem neuen Leben liegen. Oder einfach Angst. Aber ich glaube, wenn du darüber verzweifelt bist, dass so eine Entscheidung möglicherweise vorübergegangen ist, dann kann ich dir Mut machen. Weil ich glaube, verzweifelt zu sein, ist der beste Zustand, in dem wir sein können, um Jesus zu folgen. Verzweiflung ist der beste Zustand, in dem wir sein können, Jesus zu folgen. Man folgt Jesus nämlich nicht aus Kalkül, sondern letztlich aus Verzweiflung. Und wenn du bisher gedacht hattest, du musst irgendwas liefern oder du musst dich erst verbessern, ein besserer Mensch werden oder ganz viel bringen, den hohen Anforderungen genügen, dann kann ich dich beruhigen. Das braucht Jesus nicht. Das braucht er wirklich nicht. Er weiß nämlich ganz genau, wie du bist, und er ruft dich trotzdem. Und es ist ihm auch egal, mit wie viel Sünde du kommst. Denn für die ist er sowieso schon gestorben, egal ob es viel oder wenig ist. Er ruft uns gerade deswegen. Und wir brauchen nur darauf zu antworten und ihm zu folgen. Und ich glaube aber eben, dass Jesus jemand ist, der sich ganz bewusst dazu entscheidet, Menschen herauszufordern, Dinge auch niederzulegen und ihm zu folgen, so wie das bei den Jüngern war. Nicht einfach nur so ein bisschen, ach komm, gib mal deine Stimme für mich ab, komm zur Jesus-Partei. Sondern er will tatsächlich Nachfolger ganz und gar mit dem ganzen Herzen und auch mit dem ganzen Leben. Und vielleicht gibt es auch andere Bereiche in deinem Leben, die dran sind, dass sie an einer Entscheidung jetzt wieder sind. Und dann will ich dir noch diesen Vers einfach mit auf dem Weg geben. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstock doch dein Herz nicht. Das ist der Ruf, Jesus nachzufolgen, die wichtigste Wahl in unserem Leben zu treffen oder eine andere Entscheidung zu treffen, die uns schon lange auf dem Herzen liegt, für die wir vielleicht nie den Mut hatten, sie zu treffen. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstock doch dein Herz nicht. Amen.